Docs Go Swiss, dein Auswanderpodcast mit mir, Martin Werner. Wie du weißt, begleite ich seit Jahren Ärzte und Ärztinnen auf dem Weg in die Schweiz. Und was ich immer wieder sehe, die meisten scheitern nicht an Fakten. Wie viel verdiene ich? Wie mache ich die Krankenversicherung? Auch nicht an den Arbeitsverträgen oder der Anerkennung. Sondern scheitern tut man am Alltag, dem Gefühl, privat oder beruflich nicht so angekommen zu sein, nicht dazuzugehören. Und deshalb spreche ich heute mit Özlem Ökredici über ein Thema der psychologischen Sicherheit. Und bevor du jetzt wieder sagst, naja, wieder so eine Theorie. Nein, wir gehen wirklich in sehr praktische Fragen. Welche Bedeutung das Konzept im Alltag für dich als Ärztin oder in anderen Berufen im Gesundheitswesen hat, insbesondere wenn du in ein neues Umfeld gehst, also einen neuen Job, zum Beispiel in deiner Heimat suchst, aber erst recht in einen neuen Job, in einer neuen Kultur eintauchst, wie in der Schweiz, wo ja die Kommunikation ja auch nochmal etwas anders läuft. Özlem kommt aus dem Gesundheitswesen, hat noch BWL dazu gemacht, Wirtschaftspsychologie dazu gemacht und berät jetzt Gesundheitseinrichtungen, Führungskräfte, Führungsteams genau in dem Thema psychologische Sicherheit. Und psychologische Sicherheit sind so Fragen wie, kann ich hier offen sprechen? Darf ich Fehler machen, ohne dass ich bestraft werde? Werde ich gesehen oder funktioniere ich nur? Das sind Fragen, die ich zu diesem Konzept habe, aber Özlem wird das genau noch erklären. Und wichtig ist eben die Frage, wie kann ich das Konzept jetzt nutzen in der Phase, wo ich auswandern möchte, wo ich mich verändern möchte, um, bevor ich einen neuen Job annehme, zu erkennen, wie läuft denn dort der Hase? Ich sage herzlich willkommen, Özlem, im Podcast Docs Go Swiss.
Vielen Dank, Martin, für die Einladung.
Özlem, wir wollen direkt weggehen von dieser puren Theorie, aber am Anfang musst du noch mal kurz erklären, psychologische Sicherheit, was steht dahinter und wie kann man das im Alltag auch greifen? Was sind das für relevante tagtägliche Probleme?
Also das ist ja eine Theorie, wie du schon erklärt hast, und oft haben ja Gesundheitsinstitutionen Probleme mit Theorien, dass sie in der Praxis schlecht umsetzbar sind. Die Theorie führt auf Amy Edmondson zurück. Sie ist eine Sozialwissenschaftlerin aus Amerika und hat wirklich immer dafür plädiert, dass in Organisationen diese psychologische Sicherheit, es würde so funktionieren, in Life. Dass meine Stimme einen Wert hat, dass nicht regelmäßig einmal im Jahr Mitarbeitergespräche stattfinden. Die heißen mittlerweile auch Mitarbeiterentwicklungsgespräche in einem Konzept von 3 Monaten. Gibt es einen Frauenbeauftragten? Jetzt für uns ist das sehr wichtig. Es ist ja immer noch, ich muss jetzt nicht in dieses Thema vertiefen, aber sexuelle Belästigung gehört auch dazu. Gibt es einen Frauenbeauftragten? Wie kann ich mich bei gewissen Problemen an jemanden wenden? Darf ich in Teamsitzungen meine Meinung äußern? Darf ich anonym mich beschweren? Das sind all die Merkmale, die zu einer psychologischen Sicherheit führen. Werde ich bestraft für Fehler? Oder darf ich, ist es erwünscht, Fehler offen zuzugeben, um dagegen zu arbeiten? Und da spielt halt die Führungskraft eine enorme Rolle. Die müssen wirklich speziell dafür ausgebildet und auch geschult werden mittlerweile, weil die Zukunft ist psychologisch.
Wie erkenne ich denn in einem bestehenden Team, wenn ich jetzt vielleicht in der Situation bin, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich verändern, ich komme hier nicht mehr klar. Wie erkenne ich denn, ob das Thema psychologische Sicherheit bei diesem Gefühl eine Rolle hat? Also wo erkenne ich, dass es gut läuft in meinem Team? Und was sind so Warnzeichen im aktuellen Team, die darauf hindeuten, dass das Konzept nicht gelebt wird oder noch niemand davon gehört hat vielleicht im Team?
Okay, ich würde sogar ganz vorne, bevor ich eine Stelle suche, geht man ja auf die Homepages. Da wird immer schön geworben, super Bilder, Parkplätze frei, Obstkorb, Kaffee, Tee. Das sind so für mich extreme Anzeichen. Das ist alles nur Show. Letztendlich die gelebte Kultur im Krankenhaus ist wichtig. Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie werde ich am ersten Tag eingenommen? Wie bekomme ich ein Arbeitungskonzept? Also es gibt viele, überhaupt keine Einarbeitungskonzepte. Du kommst hin, sagst ja, du wirst von dem Vorgänger eingearbeitet, einen Tag, läufst mit und das war's. Aber das ist auch eine Form von psychologischer Sicherheit, wenn ich die ersten Wochen begleitet werde. Natürlich, jedes Krankenhaus funktioniert ungefähr gleich, aber die IT ist anders, die Wege sind anders und das gehört wirklich viel dazu. Man denkt sich das nicht. Der Gratis-Obstkorb gehört nicht dazu.
Also wenn ich jetzt quasi in der aktuellen Situation bin, was sind denn so akute Warnzeichen? Ich sag jetzt mal, ein Chef, der in der Teamsitzung Teammitglieder diffamiert, anschreit, ignoriert, sind es Themen wie unausgesprochene Probleme, zum Beispiel bei der Vergabe von Urlaub und Ferien. Wo sollte ich wirklich aufhören, wenn ich in der aktuellen Teamsituation schon drin bin, wo ich sage, das sind so richtige krasse Warnzeichen, dass da irgendwas nicht gut läuft? Und wo merke ich die so als Person? Also wenn ich in so eine Situation komme, fühle ich mich da angegriffen? Wird es mir übel? Habe ich das Gefühl, ich muss wegrennen und schreien? Also wie kann ich so das auch greifen, so wenn es mir so geht?
Also dieses Anschreien und Laute, hoffentlich gibt's das nicht überall. Aber ich denke, wir haben noch ein paar Dinosaurier. Jetzt, wenn wir jetzt speziell von der Chirurgie reden, in dem ich 25 Jahre gearbeitet habe, es wird immer weniger. Aber ich finde diesen subtilen Druck, das Stille, viel schlimmer. Dass ich nichts sagen darf. Ne? Das ist, ich habe schon mal Teams erlebt, also es ist zwar ein OP-Team, bei der Teamsitzung war keine Varia erlaubt. Das wurde einfach gestrichen. Es war lediglich eine Informationsweitergabe nach oben, nach unten. Keine Varia, nicht erwünscht. Das sind wirklich Zeichen, dass es einfach nicht erwünscht ist. Und vor allem bei kritischen Situationen, in den OP bezogen, wenn irgendwas passiert, wir haben Timeout, wir haben Sign-out, es gab auch eine Stoppstudie, die zwischendurch interveniert wurde, wo man kurz innegehalten hat, für 20 Sekunden gesagt hat, ist alles okay, aber das ging wieder vom Chirurgen aus. Und mein Wunsch ist es, in einem OP-Team es einzubringen, dass alle das machen dürfen. Hey, die Stimmung ist nicht gut, wir machen jetzt einen Break, wir wissen alle, OP-Zeit kostet Geld, aber nur 10 Sekunden. Alleine dieses Zurückgehen in sich und zu sagen, die Stimmung ist nicht gut, wir müssen uns jetzt alle zurücknehmen. Was passiert jetzt hier gerade? Weil langfristig hat das wirklich gesundheitliche Konsequenzen, ne? Von Burnout und Dissoziation und so weiter. Das geht wirklich mental auf die Gesundheit. Vor allem auch nach schlimmen Erlebnissen. Ich meine, in 25 Jahren, ich habe auch viele Todesfälle erlebt. Kein Mensch ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, geht's dir gut? Ich bin von mir aus zur Seelsorge gegangen und habe das abgeladen. Also es gibt gar keinen mentalen Support in Hochdrucksystemen.
Erstaunlich, weil in der Feuerwehr, in der Polizei, im Militär ist das Standard, oder? Also die haben aus diesen Dingen schon längst gelernt.
Gelernt,
Du hast jetzt auch so Faktoren gesagt, gesundheitliche Themen. Ja, also für jedes Teammitglied kann das so weit gehen, dass die Person krank wird, nicht mehr arbeiten kann, das Team auch verlässt. Es geht aber auch um wirtschaftliche Themen. Ich meine, wenn im OP aufgrund nicht ausgesprochener Dinge Fehler passieren, da liegt ein Mensch. Und jede Fehlbehandlung hat einen großen Faktor für den Patient, aber auch einen wirtschaftlichen Faktor. Ne? Also das muss ja im Zweifelfall wirtschaftlich korrigiert werden, wenn man Fehler macht, oder? Dass man das auch nicht vergisst, oder?
Das, die Patientensicherheit ist das A und O. Ich habe selber eine kleine Umfrage mit 180 Mitgliedern gemacht, Deutsch, Österreich, Schweiz. Das ist zwar letztendlich eine gefühlte Wahrnehmung von Teams. Alle haben wirklich gut geantwortet. Der Teamflow, der Workflow im OP wirkt sich direkt auf die Patientensicherheit aus. Es gibt viele internationale Studien auch dazu. Also wenn man gut miteinander, mit einer guten Stimmung arbeitet, dann ist automatisch die Patientensicherheit und die Qualität erhöht. Und in kranken Teams, würde ich in toxischen Teams, läuft die Arbeit einfach nicht. Ne? Die Leute, also es geht nicht darum, dass man jetzt Ponyhof ist, sich die ganze Zeit umarmt, aber eine professionelle Ebene, wo wir wirklich mit psychologischen Komponenten arbeiten können. Das ist wirklich elementar.
Ja. Wenn ich jetzt in die Situation gehe, ich bewerbe mich in der Schweiz. Wie finde ich denn in diesem Setting Online-Bewerbungsgespräch, vor Ort-Bewerbungsgespräch, vielleicht 1, 2, 3, 4, wenn es gut läuft, 5 Tage Hospitation heraus, wie es im Team läuft? Also du hast so schön gesagt, naja, die Website und den Obstkorb und den Kaffee, man lässt sich ja schnell blenden. Also wie finde ich in Gesprächen heraus, wie die Stimmung ist? Wie sollte ich vielleicht Fragen stellen? Mit wem sollte ich versuchen, im Team zu sprechen, wenn ich da bin? Wie würdest du das angehen, um so den Filter zu setzen? Geht es in die richtige Richtung oder gibt es ganz klare Warnzeichen, wo ich die Hand von lassen würde, mir dort einen Job zu suchen?
Ich komme ja aus drei verschiedenen Kulturen. Ich bin ja Rheinländerin gebürtig. Ich bin ja vor 25 Jahren jetzt fast hier ausgewandert. Und man muss dazu sagen, die Schweizer haben schon eine grundlegende Wertschätzung der Kultur. Deswegen bin ich auch letztendlich geblieben wegen dieser Kultur, weil ich sehr herzlich empfangen wurde. Damals gab es nicht so viele Webseiten. Ich hatte nur eine Empfehlung und habe einfach nach der Karte gesucht, wo kann ich hin? Ja. Und dann habe ich gesagt, Basel, Köln ist nicht so weit, das mache ich. Und ich muss sagen, meine allererste Stelle hier, die war wirklich extrem wertschätzend, sehr familiär, kleines Krankenhaus. Und das sind alles so Indikatoren. Damals wusste ich das nicht, aber ich wurde wirklich persönlich vom Anästhesisten-Chefarzt begrüßt, mit Namen, alle Namen wurden sich gemerkt. Es gab wirklich zwei schöne Einführungstage mit Bankverbindungen, also dass man auch als Ausländer praktisch so einen kleinen Rahmen schon Hilfestellungen bekommt. Damals mit Internet, Apps. Also ich hatte wirklich eine Beraterin, die mich dann unterstützt hat, ein Bankkonto zu eröffnen, was ich genau machen kann mit der Krankenversicherung. Das sind schon mal für jemanden, der aus dem Ausland kommt, wirklich wichtige Indikatoren. Und da ist die Schweiz, egal wo ich jetzt war und neu angefangen habe, habe ich eigentlich durchaus gute Erfahrungen gemacht vom Setting her. Es gab immer Probleme eigentlich mit der, also nicht immer, aber Defizite bei der Führung, die ich dann erkannt habe. Und damit bin ich nicht klargekommen. Und ich gehe dann meistens nach 2-3 Jahren, wenn ich merke, es wird nichts, ich kann hier nichts verändern. Und dann gehe ich aus dem System raus. Und vor allem als Deutscher muss man sich überlegen, da die eine generelle, sehr wertschätzende Kultur haben, sollte man sich auch diesen Ton, weil Hochdeutsch ist immer noch eine Fremdsprache für die Schweiz. Und vor allem, wenn wir dieses harte Hochdeutsch, so wie ich manchmal rede, das kommt direkt in einen Befehlston. Und die Süddeutschen haben es ein bisschen einfacher. Also die Tonalität ist dabei sehr wichtig, dass man sich das abgewöhnt. Und ich habe schon viele deutsche Ärzte gesehen, die haben extrem ihre Tonalität innerhalb von 6 Monaten verändert.
Ich erlebe dann oft in so Gesprächen, gerade in der Medizin, große Zurückhaltung. Und da sage ich, ja, aber warum habt ihr denn nicht gefragt? Also wenn euch das Thema interessiert, fragt doch, wie wird mit Kritik umgegangen? Gibt es ein Mentorensystem für die Einarbeitung? Wie ist die Einarbeitung fachlich, kulturell? Fragt doch diese Dinge, die ich dir ja mitgebe als Auswanderberater. Ich gebe ja quasi schon die Empfehlung, genau da hinzuschauen. Und oft kommt dann, ach, ich habe mich nicht getraut. Und dann denke ich, oh, wie schade. Möchtest du erst in der Probezeit rausfinden, wie es ist oder wie es nicht ist? Du hast jetzt gesagt, die Schweizer sind ja sehr freundlich und nett. Darf ich denn dann auch solche für mich wichtigen Themen in einem Bewerbungsgespräch und in der Hospitation adressieren? Chefsekretariat, Teammitglieder, wie würdest du das machen? Würdest du damit zurückhalten oder würdest du fragen und im Zweifel die Stelle dann halt nicht bekommen?
Nein, ich würde fragen. Man kann alles fragen. Es ist die Art und Weise, wie man fragt. Und vor allem, wenn ich dann hingehe und nach 3 Monaten merke, okay, das war doch nicht, was ich wollte. Es ist ja auch ein Riesenaufwand, dann hier hinzukommen und sich wieder. Und die Konkurrenz ist schon groß, muss man schon sagen. In bestimmte Bereiche, Orthopädie und so, ist relativ auch schwer, eine Stelle zu finden. Man kann alles fragen. Es ist die Art und Weise, wie man fragt, und das Timing ist entscheidend.
Ja, und auch die Intention, glaube ich. Also ja, ich hatte mit dem HR-Leiter gesprochen, auch hier im Podcast, und der hat ganz klar gesagt, wir wollen hier keine Show. Also ein Bewerbungsgespräch und Hospitation ist keine Show. Wir wollen die Person kennenlernen. Die Person darf alles fragen. Wir fragen ja auch alles, weil wir wissen wollen, ob es fachlich und menschlich passt. Und lieber jetzt diese Fragen stellen, um auch den Arbeitgeber ein klares Signal zu geben. Und das finde ich wichtig. Ich glaube, da kann man nämlich herausfinden, wie es denn tatsächlich in der Realität um diese psychologische Sicherheit bestellt ist. Wenn ich einem Arbeitgeber sage, ich bin Ärztin, ich habe 2 Kinder, in meiner Brust schlagen 2 Herzen, ich möchte sehr gerne arbeiten, aber ich habe die Verantwortung für die Kinder. Wie könnt ihr mich unterstützen mit den Kindern? Soll ich vielleicht in einem kleineren Pensum anfangen? Habt ihr Zugang zu einer Kita? Also genau diese Sorgen auch zu adressieren. Und ich, für mich macht das einen guten Arbeitgeber aus, der dann sagt, hören Sie zu, wir sehen das. Entweder haben wir leider keine Möglichkeiten, aber wir sagen es Ihnen. Wir nehmen es quasi bei uns mit auf. Wir würden Ihnen das und das aus Erfahrung vorschlagen. Oder wir haben sogar Kontakte. Und die anderen, muss ich sagen, wie du sagst, wenn jemand aus dem Ausland kommt und gar keine Unterstützung vom Arbeitgeber bekommt, sondern nur die schöne Website mit dem Obstkorb und dem Kaffee, finde ich schwierig. Wie würdest du sagen, erkennt man das? Wie reagiert dann der Schweizer vielleicht auch anders wie ein Deutscher? Ist er immer nett, sehr freundlich, aber er sagt einem ja trotzdem sehr klar durch diese Freundlichkeit hindurch, was denn möglich ist.
Also die Teilzeitarbeit ist wichtig, weil ich habe selber ja auch zwei Kinder, habe auch Teilzeit gearbeitet und ich habe von meiner Arbeitsstelle spezielle Arbeitszeiten ausgehandelt. Ich weiß nicht, ob das als Ärztin geht, aber ich habe damals gefragt, mir wurde das dann zugesagt. Ich habe mich mega gefreut, wenn man bedenkt, dass der Großteil der Medizinerinnen auch Frauen sind. Und wenn sie halt Familie gründen wollen, dann sollte das auch möglich sein. In Schweden, in Finnland sind wir noch mal weiter. Es gibt sogar Führungspositionen, die durch ein Sharing-Modell geteilt werden. Das ist hier noch nicht so gerne gesehen, muss man ganz ehrlich, ohne jetzt irgendjemanden komisch jetzt wieder die feministische Keule rauszuholen. Ich habe oft schon Stellen nicht bekommen, weil ich nicht 100% arbeiten wollte. Aber ich bin dann selber transparent und ehrlich und sage, es geht einfach nicht. Ich bin Realist, bevor ich dann sage, ich ziehe das durch 3 Monate und danach knicke ich ein. Davon habt ihr auch nichts gewonnen. Dann lieber wirklich jemanden mit 80%. Wir Mütter sind ja sowieso mega gut organisiert. Deswegen muss man da ein bisschen, da ist die Schweiz noch leider ein bisschen konservativ. Also es gibt dann entweder so teure Dekorationsjobs mit 60%, du kriegst dann keine guten Projekte, oder du musst all in gehen mit 100%. Aber da muss man direkt, denke ich, verhandeln, wie groß der Schmerz von den Kliniken ist. Wenn die wirklich jemanden brauchen, dann gehen die auch auf Teilzeitmodelle an.
Ja, du sagst es, man muss es verhandeln. Es ist in der Schweiz, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, nicht ganz so, dass man nur ohne Konkurrenz da ist, sondern es gibt in der Schweiz in der Tat meist immer noch Mitbewerber. Es ist eine andere Situation beispielsweise in Deutschland. Und das muss man verhandeln, und zwar wertschätzend und nicht, um zu sagen, ich ziehe den anderen jetzt über den Tisch oder ich möchte etwas Besonderes. Das ist in der Schweiz ein bisschen schwierig. Also dieses Rosinenpicken für ein Teammitglied, sondern man muss wirklich schauen, dass das für das gesamte Team auch funktioniert. Aber ja, man muss sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Das sind Unterschiede. Es gibt sogar in der Schweiz eine Plattform für Teilzeitjobs für Ärzte, gerade für Weiterbildungsassistenten, weil es offenbar extrem schwierig ist, wenn man da eben im kleineren Pensum arbeiten möchte, sich Stellen zu teilen. Du hast gerade aber angesprochen von deiner Seite auch nochmal, du könntest dich jetzt verbiegen, du könntest 3 Monate einfach mal so machen, wie es halt geht. Wenn ich mich ständig verbiege in einem Team, in einer Situation, wo ich genau das Gefühl habe, ich darf nicht sagen, was ich denke. Ich werde nicht wertgeschätzt. Ich darf mich nicht einbringen. Es ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, ich bin jetzt mal überspitzt und sage, ich halte die Klappe und mache meinen Job. Was macht das mit mir? Steigt da meine Bereitschaft, mich noch fortzubilden, mich einzubringen, extra Dienste zu übernehmen, Kollegen zu helfen? Was macht es aber auch mit mir persönlich? Also wo kommt dann der Punkt, wo ich hoffentlich merke, hier möchte ich nicht bleiben und ich verändere mich jetzt, weil das Umfeld sich nicht verändert. Aber was ist auch vielleicht die Gefahr, wenn ich das Gefühl übergehe und einfach weitermache? Kannst du da mal nochmal ausführen, was da so, ich sag mal, Eskalationsstufen sind, die mich dann betreffen, aber die auf der anderen Seite natürlich den Arbeitgeber ja dann auch betreffen. Das wäre nochmal sehr spannend.
Man muss dazu sagen, sobald ein Mitarbeiter jetzt nur bezogen auf die Pflege, sie ist 2-3 Jahre dort und geht dann insgesamt für die HR mit Anzeigenaufschaltung und so weiter, kostet das ungefähr 90.000 Franken. Ein Verlust von einem Mitarbeiter. Der Wissensverlust ist auch nochmal, das kann man noch gar nicht in monetären Bereichen berechnen. Der Mitarbeiter ist dann weg mit seinem Wissen und seiner Erfahrung. Und wir sind sowieso Pflegemangel. Also wenn ich heute rausgehe, habe ich 6 Jobs mittlerweile. Deswegen muss jeder Mitarbeiter versuchen, also im System zu bleiben. Und das geht nur, wenn die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eben sich entwickeln möchte, dass ich Potenziale sehe, vor allem die Generation Z, die beschweren sich alle über die, aber nein, die wollen einfach Transparenz und Mitspracherecht.
Aha.
Wenn ich diese Generation mitnehme, warum gehen die dann nach 3 Monaten aus dem Beruf raus? Weil genau diese Aspekte fehlen. Natürlich, die sind am Anfang sehr motiviert und müssen mitgenommen werden und möchten sich weiterentwickeln. Vor allem das Vernetzte, sich nach außen hin zeigen. Die Motivation kommt natürlich intrinsisch. Manche Mitarbeiter kann ich nicht motivieren. Die haben eventuell diese Leidenschaft nicht. Das muss wirklich intrinsisch aus dem Innern kommen. Aber wenn ich Potenzial habe und merke, hey, sie oder er hat Führungspotenzial, dann kann ich ihn ja schon in die Richtung schon auch begleiten, auch wichtige Aufgaben übergeben, wirklich aktiv fördern. Und es ist immer noch so, 80% kündigen immer noch wegen der Führung. Genau aus dem Grund dieser fehlenden, dieses Nicht-Gesehen-Werden. Vor allem diese Soft-Skills von früher, wo man immer gesagt hat, ja, Empathie, Sozialkompetenz und so weiter. Nein, in Zeiten der KI und Digitalisierung, alle sprechen darüber. Die sozialen Komponenten werden das Wichtigste die nächsten 10 Jahre. Die Menschen wollen sich gesehen werden, die möchten Anerkennung und Mitspracherecht. Das Modell von Hierarchie, alles nach oben, nach unten, Mikromanagement, das ist wirklich alles total altmodisch. Ne? Viele gehen an Kompetenzprofile, dass jeder Mitarbeiter spezielle Kompetenzen hat. Natürlich, einer muss die Führung haben, die Verantwortung tragen. Sie gibt den Rahmen vor, aber letztendlich setzen die Mitarbeiter die Kultur um. Und ich muss aber als Vorbild diese Kultur überhaupt einbringen. Und sowas braucht Zeit.
Und würdest du dann so weit gehen, dass fehlende psychologische Sicherheit ein Element dafür ist, dass wir so einen hohen Krankheitsstand haben, Burnout-Systeme haben, Abbrechersysteme haben? Würdest
Definitiv.
Du grundsätzlich wahrscheinlich über alle Berufe im Gesundheitswesen hinweg? Ja. Weil das ist halt auch ein Punkt, den ich oft sehe. Wir sprechen ja von hoch ausgebildeten Leuten im Gesundheitswesen. Also die sind alle gut, egal wo die arbeiten. Ja. Was oft halt einfach so eine Gefahr ist, die ich da sehe, vielleicht hast du da noch einen Tipp. Du hast von diesem Intrinsischen gesprochen. Also wenn du 5 Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet hast, egal wo, dann musst du intrinsisch motiviert sein, Menschen zu helfen. Sonst hält man das nicht durch. Das Intrinsische führt meines Erachtens aber leider oft dazu, dass man sehr, sehr lange alles auf seine Kappe nimmt und sagt, naja, also wenn ich jetzt was sage, dann bin ich nicht mehr für die Patienten da, dann verlasse ich mein Team, ich habe ein Schuldgefühl, ich habe ein Schamgefühl, ich nehme viel auf mich, um das auszuhalten. Von Familie, Partnern und so wird ja oft gar nicht gesprochen. Da gibt's ja auch Riesenfolgeprobleme zu Hause für die Kinder, für die Partner, Partnerin. Würdest du einen Appell aussprechen, dass man eher reagiert? Oder wie findet man die Balance zwischen intrinsisch anderen helfen und sich nicht dabei zu verlieren?
Wir sind ja, alle, die länger arbeiten im Gesundheitswesen, haben eine gewisse Resilienz aufgebaut. Dazu gehört auch viel Selbstreflexion und zu sehen, wo ist meine Grenze. Das, was du mit dem Schamgefühl, hat jeder von uns schon mal erlebt. Es passiert ein Fehler, es kommt niemand zu Schaden, aber es gibt das Phänomen des Second Victim. Fühlst dich schlecht, weil wegen deiner Arbeit ist jemand etwas indirekt zu Schaden gekommen. Da kommt wieder die Führung. Die Führung muss leider Alleskönner sein. Um das abzuholen und zu sagen, hey, es ist passiert, es ist okay, wir schauen darauf, wir reden jetzt darüber und was können wir machen, damit es besser wird. Und vor allem die jungen Leute einfach nicht alleine lassen und sagen, okay, du bist jetzt schuld, das war jetzt mies, mach jetzt einfach nochmal weiter. Wenn sich diese Sachen summieren und nicht abgearbeitet werden, dann kommen sie halt irgendwann hoch. In somatischen Erkrankungen, Depression, wenn man ganz gravierend wird und die Familie merkt dann das. Einfach wirklich, es muss ein Auffangnetz geben und man plädiert ja auch dazu, dass es in jedem Gesundheitsbereich eigentlich wirklich jemanden für Support gibt. Es muss noch nicht mal die Führung sein. Eine Person, die wirklich für diese ganzen psychologischen Komponenten, die Zeit hat, weil oft ist die Führung mit dem Tagesgeschäft so überlastet, dass sie überhaupt keine Zeit hat. Aber ich habe wirklich viele wundervolle Beispiele, vor allem auch im nahen Umfeld. Zum Beispiel, was passiert, wenn jemand, ein Familienangehöriger verstirbt? Du kriegst nur einen einzigen Tag frei, aber es kann mir keiner erzählen, dass wenn die Mutter oder der Vater verstirbt, dass ich nach einem Tag wieder arbeiten kann. Das funktioniert nicht. Und da brauche ich eine Führung, die mich auffängt und sagt, hey, weißt du was? Schreib dich krank. Du kommst, wenn du kannst. Es geht einfach nicht. Und das brauchen wir. Wir brauchen mehr solche Beispiele. Ich kenne viele gute Beispiele, aber ich kenne auch wiederum Beispiele, wo gesagt wird, nein, keine Chance, geht nicht. Du kommst wieder. Oder also es ist ein Extrem immer. Entweder habe ich wirklich super tolle Leute erlebt, wo ich gesagt habe, wow, fachlich top, menschlich top, oder wirklich das andere Extrem.
Ja, ich glaube, in der Mitte wird es halt schwierig, ne? Also das ist wahrscheinlich so das Fass, was irgendwann überläuft. Wenn es überläuft, hast du das Gefühl, es läuft gar nicht. Und wenn es nicht überläuft, hast du das Gefühl, es läuft gut. Also es gibt, glaube ich, dazwischen ist halt schwierig. Das kannst du nicht greifen. Also entweder hast du das Gefühl, du fühlst dich sicher, oder du hast das Gefühl, der Tiger steht vor dir und zerfleischt dich, weil du dich nicht sicher fühlst, was du tust. Ich finde es aber nochmal spannend, dass du gesagt hast, es muss nicht die Führung sein. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, auch für alle, die zuhören. Wenn es mal Kaderpositionen gibt, in die ihr reinwachst, ihr könnt solche Sachen delegieren. Ihr könnt mit der Geschäftsführung sprechen und könnt sagen, Leute, ich bin das nicht. Ich bin Mediziner, ich kann wunderbar operieren. Ich fokussiere mich in meiner Führung auf den OP, aber ich brauche dafür jemanden im Team. Das kann ein leitender Arzt sein, das kann ein Oberarzt sein, das kann jemand nicht medizinisches sein. Ne? Also in Deutschland ist es üblich, man hat Integrationsmanager in den großen Kliniken, die kümmern sich um die ausländischen Fachkräfte, Anlaufstelle zu sein, sich einen Dienstleister dazu nehmen, wenn man es selber nicht kann, wie ich das mache, einfach externe Unterstützung. Ich hätte aber noch eine Frage, weil ich habe immer ein bisschen das Gefühl, bei psychologischer Sicherheit haben wir irgendwann das Gefühl, ach, das ist so ein schwieriges Thema und das kostet nur Kraft, und bis man dann mal dahin kommt, und es gibt auch die schlechten Beispiele. Wie sieht denn ein entspannter Arbeitstag einer Führungskraft aus, wenn das Konzept umgesetzt wird?
Mir hat mal ein Wirtschaftspsychologe gesagt, Arbeit muss nicht Spaß machen, das ist kein Zirkus, aber Arbeit muss sinnstiftend sein. Ich muss sehen, dass meine Arbeit einen gewissen Sinn und Zweck erfüllt. Vor allem der OP-Bereich ist ja eine Teamarbeit. Und wenn ich merke, an so einem Tag, jedes Teammitglied weiß, seinen Job zu machen, es läuft alles, es fehlt nichts, aber wenn etwas fehlt, wenn etwas falsch bestellt worden ist, habe ich keine Angst, zur Führung zu gehen, zu sagen, hey, ich habe Mist gebaut, ich brauche jetzt sofort deine Hilfe. Und da komme ich rein und sage, hey, wir lösen das jetzt, dass einfach man merkt, dass die Führung einfach da ist und nicht auf irgendwelchen Meetings vom Tagesgeschäft weg. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Wenn die Teammitglieder wissen, vor allem, weil es jetzt auch junge sind, egal was passiert, ich kann immer hingehen und Hilfe holen, und jemand ist für mich da und hört mir zu und ich werde gesehen.
Das soll es nicht sein. Özlem, ich danke dir wirklich vielmals für dieses Thema. Wer jetzt zuhört und sagt, na, da komme ich alleine nicht klar. Also gerade wenn es um Teamentwicklung, Führungsstrukturen geht, wisst ihr jetzt, Özlem ist erreichbar. Ich verlinke Özlem auch in den Shownotes. Ich danke dir wirklich für die Zeit und die Mühe, die du dir da für die anderen Kollegen nimmst. Wenn du zugehört hast, bis zum Schluss, auch für dich, wenn das Thema Schweiz relevant ist, weißt du, wo du mich findest. Ausländerleitfaden, Kontakt auf www.docsgoswiss.ch. Und wenn du als Führungskraft in der Schweiz das Gefühl hast, du willst deinen ausländischen Kollegen, die neu in die Schweiz kommen, Unterstützung geben, so wie das die Özlem auch schön erklärt hat, bei diesen ganz für dich trivialen Sachen wie eine Bankverbindung und Krankenversicherung, melde dich doch gerne bei mir. Ich kann dich da auch extern unterstützen. Danke fürs Zuhören. Viel Gesundheit. Dein Martin Werner.